Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute nehme ich euch mal mit auf eine kulinarische Reise, und zwar nach Korea. Koreanische Restaurants gibt es ja mittlerweile gefühlt an jeder Ecke, zumindest in Berlin. Aber meistens bekommt man ja dort mehr oder weniger dasselbe, nämlich Fast- und Streetfood. Ich sag mal Bibimbap, Bulgogi, dieses Feuerfleisch, Mandus, ne, diese gefüllten Teigtaschen, Gimbap, Reisrollen, meist alles scharf, fleischig, alles sehr lecker, aber eben nur ein Teil der koreanischen Esskultur. Meine heutige Gästin hat meinen Blick auf die koreanische Küche vor ein paar Tagen noch einmal radikal auf Null gestellt mit einem Menü, in dem Fermentiertes die Hauptrolle gespielt hat. Dazu gab es Dry-Aged Fish, also getrocknete Garnelen, Lachs und Miesmuscheln. Es gab fermentiertes Seegras. Auch saisonales Gemüse war dabei, Radicchio und Chicorée, Quitten aus ihrem eigenen Garten in Sacro bei Potsdam oder auch eine hausgemachte, kunstvoll aufgedrehte Emmernudel mit selbstgepresstem Leinöl. Gegessen habe ich dieses ebenso puristische wie klare Menü im Restaurant Nanum in Berlin-Kreuzberg, direkt gegenüber dem Jüdischen Museum. Und hier nehmen wir heute auch diese Folge auf. Die Chefin des Nanum sitzt mir jetzt gegenüber, um von ihrem erstaunlichen Weg an den Herd und in die Welt der Kulinarik zu berichten. Ich spreche natürlich von der wunderbaren Jinok Kim Aiken. Hallo, liebe Jinok, so schön, dass es heute mit uns beiden klappt. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Hallo für die Einladung, danke ich.
Ich habe gelesen, die koreanische Kultur legt ja großen Wert auf Höflichkeit und Respekt. Stimmt?
Ja.
Das sind Werte, würde ich sagen, die mir als gebürtigen Rheinländer auch sehr wichtig sind. Vielleicht bin ich deshalb auch nach 25 Jahren in dieser Stadt ab und zu immer noch angefasst oder irritiert von dieser doch sehr direkten, ruppigen, manchmal etwas groben Art der Berliner. Du hast mir beim Essen erzählt, dass du ganz gut mit dieser Berliner Freundlichkeit zurechtkommst.
Ja, also über Berliner Mentalität habe ich viel später erfahren, dass sie so, ja, so sind. Anfang habe ich gar nicht gemerkt. Also ich fand irgendwie sehr sympathisch und gut. Nachhinein habe ich schon gedacht, wenn andere Leute so ein bisschen ruppig denken, und warum hast du nicht so empfunden? Und das glaube ich, das ist die Antwort. Meine Eltern sind ja auch von Nordkorea geflohen im Kriegszeit. Ja. Und diese Mentalität von Nordkoreanern sind auch so ein bisschen ähnlich, so direkt und ehrlich, aber direkt. Und dann gibt es gar keine geformte Höflichkeit, sowas, ja, direkt. Deswegen vielleicht, ich fühlte mich nicht so fremd oder so, ja. Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, wie die Leute über Berliner sprechen.
Ich bin froh, weil du bist eine der wenigen, die das nachvollziehen können. Meine angeheiratete Berliner Verwandtschaft, meine Frau, die verstehen das natürlich alle gar nicht, wenn ich sage, dass mir das immer zu grob ist. Und es gibt auch immer noch Missverständnisse. Mm. Ich denke, die meinen irgendwas böse, meinen die gar nicht böse.
Nein, nein.
Das klingt einfach so.
Nee, ich mag sehr gerne Berliner. Also mittlerweile, ja.
Deine Eltern stammen aus Nordkorea, du bist aber in Südkorea geboren. Mhm. Deine Eltern eben geflüchtet während des Koreakriegs aus dem Norden. Welche Bedeutung hatte denn Essen für deine Familie, in deiner Familie?
Also eigentlich, Essen ist bei uns immer wichtig. Also drei Mahlzeit am Tag muss warm gekocht werden und dann auch mit ganzer Familie zusammen gegessen. Niemals irgendwie getrennt gegessen, ja. Also okay. Frühstück und Mittag. Mittag, klar, der Vater war weg und dann wir waren auch in der Schule, aber Abendessen waren wir immer zusammen, ne? Also das war von Anfang an klar, dass beim Essen alle Familienmitglieder da sind.
Und seid ihr eine große Familie oder eine kleine Familie?
Wir sind ja geflohene, ja. Genau, ja. Daher, und wir haben sehr kleine ja. Familie, also Vater, Mutter und dann Brüder, ne?
Ah, also, du hast noch Brüder gehabt damals, oder hast du, ja?
Fünf waren wir.
Ah ja, fünf. Also wenn alle da waren zum Essen, waren es fünf. Ja. Und nimm uns mal mit, wonach schmeckte so deine Kindheit?
Meine Kindheit, also meine Mutter war wunderbare Köchin, vor allem mein Vater war so ein bisschen pickiger Feinschmecker.
Okay.
Der hat immer gemeckert und dazu bin ich auch, also ich habe immer gemeckert beim Essen.
Herrlich, wenn man dann kocht und erstmal alle meckern.
Gut, also meckern nicht nur mit Negatives, wenn es schmeckt, dann habe ich sofort automatisch, oh lecker, oder wenn es ein bisschen wenig Salz drin ist, dann, das ist ein bisschen zu wenig Salz, immer Kommentar gegeben. Und dann einen Tag hat meine Mutter richtig geschimpft, bitte, kannst du einmal ohne Kommentar essen, Dankeschön und so. Und bis jetzt habe ich nie sowas von dir und kannst einmal versuchen. Seitdem war ich ein bisschen vorsichtig, aber das kam immer wieder.
Und das hast du dir bei deinem Vater abgeguckt?
Ja, anscheinend. Ja. Ne? Und dann, also meine Mutter musste jetzt ziemlich pinkelig kochen.
Und was gab es denn? Also gib mal mal
so meistens, früher gab es ja überhaupt nicht Fleisch, nur Reis ist ja bei uns Zentrum und dann Suppe und dann natürlich unterschiedliche Kimchi und dann verschiedene Beilagen und fermentierte Sachen. Also was man in Nanum Moment bekommt, das ist auch halt so eine, unser Zipap heißt das, also von Mama gemachte Hausmahlzeit. Da ist es ein sehr, sehr vielfältig, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Hattet ihr auch einen eigenen Garten, wo ihr dann?
Nee, damals nie. Also wir haben so einen kleinen Haushof gehabt, aber war nur, also meine Mutter hat als Hobby so ein paar Blümchen, so einen Töpfe gehabt, aber gar keine, keine Gemüse.
Vertiefen wir gleich weiter. Jetzt kommt schon der Moment, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen bei die letzte Flasche. Da bringen die Gäste ja die Getränke mit. Was Besonderes, nicht immer eine Flasche, diesmal ist es in der Karaffe und ich kann schon sagen, es sieht erstmal auf den ersten Blick, es sieht aus wie eine Buttermilch, was trübes Weißes. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, also dieses Mal nicht Wein, sondern koreanische traditionelle Alkohol, was man zu Hause selbst machen kann. Und das war ja früher auch, jede Familie hat auch selbst diese Reiswein oder Reisbier, wie man das nennt, so ein alkoholisches mit Getreide gemacht. Und ich habe heute für dich Reiswein, was wir in Nanum auch anbieten, mitgebracht. Und das habe ich letztes Jahr September gemacht. Und dann zweite Fermentation geht dann weiter. Das kann auch noch jahrelang weitergehen.
Okay.
Aber so lange kann nicht aushalten, weil wir immer anbieten. Also genau, das ist etwa so ein halbes Jahr alt. Ne?
Okay.
Und das sieht wirklich so wie Buttermilch aus.
Ja.
Und schmeckt natürlich ganz anders als normale Wein.
Und wie heißt das auf Koreanisch?
Makgeolli heißt das, Makgeolli.
Ja, hat das eine Bedeutung?
Nein, Makgeolli ist dann einfach reine
die Beschreibung von
Beschreibung, dem, was ist. Wie man das macht und so. Und
Also ein trinkbarer, also so ein fermentierter Reisdrink.
Genau, Reisdrink. Und du kannst natürlich mit anderen Getreide auch machen, ne? Okay. Aber das ist Reis.
Magst du mal einschenken?
Ja, ich bin sehr gespannt, wie du das findest.
Gerne am Mikro, die Leute hören natürlich auch immer gerne das Einschenken.
Ja, so.
Knistert gerade, weil die Flasche oder die Karaffe war noch mit ein bisschen Alufolie abgedeckt.
Ja, ja. Ne, damit du siehst ja, ne? Das ist jetzt, oben war ja so ein bisschen klares
Alkohol. Schon abgesetzt so ein bisschen.
Umrühren.
Ja.
Und also muss man etwas.
Schenk mal am Mikro ein bisschen
ein. Ja. Ich sehe nicht. Ja, okay.
So. Da. Bin ich gespannt.
Ja.
Ja, riecht.
Aber,
schon interessant. Ein bisschen.
So nach Alkohol riecht es schon.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also es riecht ein bisschen mostig, fast, ne, wie ein Most.
Mhm. Für dich das erste Mal mit Makgeolli? Echt?
Absolut, absolut. Mhm. Ja, so ein bisschen.
Mittlerweile, diese bei jungen Generationen, ist Makgeolli sehr beliebt.
In Korea?
Hier auch. In Korea sowieso.
Okay.
Ja, also junge Leute verlangen von Anfang an hier bei uns, hier homemade Makgeolli.
Okay. Mhm. Ich probiere mal.
Ja, probier mal.
Wow.
Kannst du dir vorstellen, dass es aus Reis gemacht ist?
Nee.
Ganz anders. Ne?
Also es ist auch schon, hat schon richtig Wumms, ne? Mhm. Also ist vollmundig.
Das ist auch 14
Volumenprozent Alkohol. Ja, also das merkt man auch ein bisschen. Also das hat schon Körper, ja. Und geschmacklich Habe ich gar keinen richtigen Rahmen, ja, Referenzrahmen. Mhm. Also es schmeckt schon auch ein bisschen milchig. Mhm. Ne? Also das. Es kommt eine sehr prononcierte Süße auch vorne, ja, finde ich.
Mhm. Das kommt von der Reis.
Und eine Fruchtigkeit auch.
Ja.
Also es könnte auch ein Fruchtwein sein.
Ja,
also,
ja, manchmal sich, so.
Wenn es nicht so trüb wäre.
Genau, ne? Genau.
Interessant.
Und vor allem mit diesem Wein, dieser Makgeolli, kannst du wirklich zu allem Gericht anbieten. Wirklich? Weil passt wirklich, das ist sehr, sehr flexibel, sehr rund. Und deswegen zum scharfen oder sehr tiefgehenden Geschmack oder fettiges. Mhm. Also du kannst wirklich zu fast allem, allen Gericht anbieten.
Also so setzt du den auch ein bei dir im Menü? Also überall könnte man den einsetzen?
Könnte man, ja. Könnte man. Deswegen, das haben wir dann als extra Glas Angebot.
Ja.
Für Perlen würde ich jetzt auch mal machen, mhm, aber dann muss ich sehr viel machen. Deswegen traue ich mich nicht, als Perling anzubieten.
Also du musst davon sehr viel dann,
ja,
machen,
dann muss ich ja, Getränk dann. Ja, 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 dann muss ich dann alle 2 Monate irgendwie das ansetzen. Ja. Mal gucken.
Du hast ja eben schon mal verraten, dass jetzt schon 6 Monate fermentiert ist, ohne jetzt genau das Rezept zu verraten. Aber wie macht man das? Also nimmt man gekochten Reis, schon anfermentierten Reis?
Richtig.
Was ist die Grundlage, also, und was kommt dazu?
So? Genau, du musst entscheiden, womit machst. Also Reis ist meistens, und dann kann man auch mit Hirse machen, und dann kann man auch Gerste, Mais machen. Also theoretisch, du kannst mit allen Getreide machen. Und das ist jetzt mit Reis gemacht. Reis muss erstmal mehrere Stunden schön einweichen und dann danach Steam, also
gedämpft werden.
Und dann abkühlen lassen und dann mit Starter mischen. Also bei uns nennt sich Nuruk. Das ist so eine Starter. Also es ist so eine einfach so eine Schimmel oder Bakterien, so, also Starter, ja, Kultur ist das. Also
ist das sowas wie ein Koji?
Ja, genau, so, Koji ist ja aus Reis und dann japanisch ist das, aber koreanische Nuruk ist das ein bisschen anders, gleiche Prinzip, aber in Nuruk ist mehrere, sehr vielfältige Bakterien sind drin.
Okay.
Also Koji ist ja nur ein Bakterium, der kultiviert und dann damit.
Ja.
Und das, da ist es sehr unterschiedlich, also quasi so eine Natur, spontane Fermentation, dadurch gewinnt man diese Nuruk. Mhm. Daher dieser Makgeolli-Geschmack ist sehr vielfältig.
Ja.
Und kommt darauf an, mit was für ein Wasser du nimmst, was für ein woher, wo, was für ein Reis du nimmst. Mhm. Davon abhängig wird dann diese Aromen und Geschmack auch total anders. Ne?
Was hast du jetzt für einen Reis genommen?
Reis habe ich, einen koreanischen Reis genommen. Mhm. Und Wasser haben wir hier bei uns gilt, also gefilterte Wasser genommen.
Berliner gefiltert.
Genau. So eine weiche Wasser ist natürlich besser für so eine Fermentation.
Das haben wir hier natürlich nicht so richtig in Berlin und Brandenburg. Ist das dann warm, wird das dann warm fermentiert? Oder?
Genau, etwa so 25 Grad oder da, sogar darunter. Also erfahrungsmäßig finde ich niemals mehr als 25, höchste Temperatur 25 Grad und dann langsam fermentieren lassen.
Ja. Und langsam heißt wie lange?
Kommt darauf an. Also 25 Grad würde ich dann sagen, mal so 5 oder bis 7 Tage.
Tage, okay.
Ja. Und dann durchsieben, ne? Und dann in die Flasche rein tun, und dann zweite Fermentation fängt sie an.
Mit dem restlichen Zucker, der da drin
ist? Nein, ohne. Also das ist schon alkoholisiert, ne?
Ja,
das ist schon fertiges.
Ja.
Aber dann durch die zweite Fermentation im Kühlschrank wird Geschmack noch
intensiver
oder gesetzter und weicher und warm.
Aber was fermentiert denn dann noch, wenn da ja schon Alkohol entstanden ist?
Also ja, das ist schon fertig, aber so Fermentation, das nenne ich zweite Fermentation, aber eher ruhen lassen. Wie so Wein einfach mehrere Jahre einfach ruhen lässt, ist das gleiche Prinzip.
Und wo drin? In einem Fass? In einem
Glasbottich? Im Kühlschrank.
Ja, wo, in was für einem Behälter?
In Glasflasche.
In einer großen Glasflasche dann. Ah, ja. Sehr, sehr ungewöhnlich, sehr spannend.
Mhm. Da muss man schon da irgendwie so mit herzhaftem Gericht.
Und es hat auch noch so ein bisschen so eine Gärungskohlensäure vorne auf der Zunge,
prickelt ein bisschen. Ja, ja. Und das würde mit jetzt halt mehr.
Ja, ist schön. Also es ist auch nochmal so eine schöne Spannung drin. Cool. Danke für den, für den Einstieg schon mal. Ich würde gerne mit dir ein bisschen nochmal über den Weg hier ins Nanum, über deinen Weg hierher sprechen. Du bist ja eine klassische Sängerin. Du bist im klassischen Gesang ausgebildet, in Seoul an der National University und hier an der UdK in Berlin. Aber bevor du dann in Berlin Operngesang studiert hast, hast du erstmal einen Deutschkurs gemacht. Wann und wo?
Ja, Deutschkurs. Ich hatte die AD-Stipendium bekommen, ne? Und damit bin ich dann nach Lüneburg. Also die AD-Stiftung hat mich erstmal für 2 Monate für Sprachkurs nach Lüneburg geschickt. Du weißt, wo Lüneburg liegt?
Ja.
Eine alte, schöne Stadt neben in der Nähe Hamburg.
Ja.
Da bin ich gelandet und dann habe ich dort 2 Monate Deutsch gelernt.
Ja.
Aber das ist so hübsches, also soll jetzt im Moment sehr viel geändert haben. Aber damals, das war 78 und als ich da kam und dann abends wollte ich mal rausgehen, war es stockdunkel. Die Stadt ab 7 Uhr ist stockdunkel.
Nichts hat dich vom Deutschstudium abgelenkt.
Ja, vielleicht. Kann man gut sagen. Vielleicht. Aber wirklich, also ab 6 Uhr, dieses Dorf ist total.
Wie man Deutsch sagt, die Bürgersteige hochgeklappt.
Ja.
War das auch kulinarisch eine Umstellung für dich? Bestimmt.
Aber ja, das war ja für mich ziemlich stark. Ich bin ja in Kriegszeit geboren und dadurch nach dem Krieg, da hatten wir wirklich nicht so viel westliche Essen gehabt. Wir haben wirklich mit traditionellen Essen uns ernährt und da gab es nicht mal Milch, Butter, Sahne, sowas, was wir im Moment die jungen Leute genießen, da gab es nicht. Und dann bin ich wirklich mit traditionell habe ich gegessen und dann kam ich hier. Und in Lüneburg. Und damals, die Stipendiaten haben immer Frühstück im Goethe-Institut zusammen gefrühstückt. Das ging, Kaffee, Brötchen, war sehr, sehr lecker. Und am Mittag haben wir immer so eine Ticket für Restaurant in der Stadt, alte Stadt. Mhm. Bekommen jeder Restaurant kannst du essen, was du willst. Okay. Damit bin ich in die Stadt gegangen und geguckt und da alles so irgendwie fremd, weißt du, ich verstehe nichts. Ja. Und dann habe ich dann chinesisches Restaurant gefunden. Ja, da gab es aber ein chinesisches Restaurant.
Okay,
und China-Restaurant ist ja in Korea auch bekannt,
kenne
ich. Und da ich war so glücklich und da bin ich da reingegangen. Und Menükarte suche ich, was ich essen möchte, gab es nicht. Was ich in Korea im China-Restaurant gegessen habe, gab es hier nicht.
Ganz andere Karte.
Ganz andere Karte. Da habe ich irgendwas bestellt und dann kam, und das war wieder ganz anderes Essen. Das war für mich kein Chinesisch. Ja.
Und konntest du das essen oder hast du
nicht? Nee, ich konnte einfach nicht essen. Ja. Und dann bin ich rausgekommen. Und das war, also 2 Monate habe ich wirklich sehr viel gelitten unter dieser Esskulturschock. Und dann abends sollte ich dann zu Hause, wir hatten so eine Privatunterkunft gehabt, ne? Mhm. Und da konnte es aber nicht kochen, sondern wieder Abendbrot, wie so Deutsch, Butterbrot.
Ja,
zweimal Butterbrot zu essen und dann Mittag und wie so ein fettiges China-Restaurant. Und dann auch Pizza, die hatte ich auch mal da versucht. Pizza war so, so salzig und das war ganz anderes Pizza. Das war wirklich,
das klingt nach einem harten
Anfang. Pass mal auf. Also 1 oder 2 Wochen habe ich so unglücklich gelebt. Ja. Und dann, wo ich gewohnt habe, diese Wirtin hat das mitbekommen, dass ich sehr viel leide. Ja. Und dann hat die Wochenende, also bis Samstag habe ich dann irgendwie draußen irgendwie. Und dann Samstag, Sonntag musste ich zu Hause bleiben. Also Institut war zu.
Ja,
ich musste alleine irgendwas. Und dann die Wirtin hat für mich so einen Topf voll Reis gekocht, Milchreis gekocht für mich.
Ja.
Und das habe ich dann Sechstelten, ne? Also mhm. Samstag, Sonntag, sechs Mahlzeit, ja, habe ich geteilt und wie so ein Kuchen so geteilt. Und dann ein Teil habe ich dann, meine Mutter hatte damals mir so ein scharfe, so ein Chili Paste gemacht und dann auch ein paar so ein koreanische, so ein Beilage, so, ja.
so
ein kleines.
So mitgegeben, im Gläschen. So.
Ja, und dann habe ich auf dem Markt so eine Weißkohl gefunden, Weißkohl habe ich gekauft und habe ich das gedünstet und dann diese Weißkohl und Reis und dann diese Chili Paste und dann auch zusammen gegessen. Das war für mich allerbeste feines Essen.
Ja, eine Feinkost.
Ja, so habe ich, und dann habe ich jedes Wochenende, also auf Wochenende gewartet, der auf diese Topf Milchreis.
Verrückt.
Sehr schön war das.
Wie bist du denn dann und warum nach Berlin gekommen?
Ich wollte ja in der Musikhochschule in Berlin studieren, ne? Das war, damals war ja alles so schon abgemacht und dann, Lüneburg war ja nur auch Goethe-Institut, ne? Die hätten auch mich auch nach Berlin geschickt, ne? Goethe, aber kann sein, dass damals Goethe noch nicht in West-Berlin noch gab. Ja. Damals war ja Berlin noch nicht so wie jetzt, ne? Das war wirklich wie eine so eine Insel.
Also hast du hier studiert und hast du auch Engagements hier gehabt?
Ich habe auch internationale Wettbewerb gewonnen und dann auch sehr lange in der UdK studiert oder HDK studiert und dann habe ich so ein Stück Vertrag bekommen überall und dann so ein Opernstück gesungen oder sehr viele Konzerte gesungen. Und dann,
was warst du für eine Singstimme?
Alto. Altistin. Ja. Aber ich habe in Korea Sopran gesungen, ne? Das war ja schon für mich wieder Schock. Ne?
Dass du dann eigentlich ein Alto warst hier.
Ich habe in Korea so 6 Jahre Sopran gesungen und damit schon dort auch gewisse Karriere gemacht, mit Kraft. Ja. Ne?
Gedrückt.
Ja, natürlich, ohne Pressen geht's ja nicht, aber mit jungen Jahren geht alles mit Kraft.
Da hast du festgestellt, ich bin ja gar kein Sopran.
Und dann kam ich hierher und dann, um Gottes Willen, mit deiner Stimme macht man nicht Sopran. Diese Altstimme ist schon ganz seltene Stimme, da kann man auch die Stimme mehr auf die zwei Hände tragen und warum singst du Sopran? Und dann musste ich Fach wechseln. Ich war aber sehr glücklich.
Ja. Aber du hast irgendwann mit dem Singen aufgehört.
Ja. Anscheinend, also ich hatte auch ein Engagement gehabt, aber ich habe langsam gemerkt, mit der Stimme irgendwas stimmt nicht. Irgendwie so technisch war ich nicht ganz zufrieden, ja. Das war Ende 30, nach der Maueröffnung war das, ne?
Ja.
Und dann, wenn du auf der Bühne singen musst und dann mit unbestimmt, also wenn du nicht ganz sicher bist, dann bist du wahnsinnig nervös. Und wenn es ein oder zwei, dreimal so wiederholt, dann macht man sich Gedanken. Mhm. Und dann wollte ich, macht mich nicht glücklich und dann möchte ich irgendwie Klarheit kriegen. Mhm. Dann habe ich mich zurückgezogen und dann angefangen zu forschen.
Zu forschen?
Ja.
Was heißt das?
Technik zu forschen. Woran liegt das? Warum läuft meine Stimme nicht so wie ich möchte, genau. Und am Anfang habe ich dann versucht, mit berühmte Sänger beim berühmten Sänger und Unterricht zu nehmen. Ich bin wie verrückt so hinterher gelaufen und dann gebeten, bitte. Die haben auch zum Teil auch gemacht, aber nachher habe ich gemerkt, nee, das liegt nicht an Lehrer, da irgendwas stimmt nicht. Also die konnten einfach nicht oder ich konnte dadurch nicht viel besser singen. Dann habe ich entschieden, jetzt ziehst dich ganz zurück und dann ganz von vorne musst du überlegen, woran liegt dieser Fehler. Grund wollte ich dann, Basis heraus. Ja, und dann habe ich ein paar Jahre so selbst recherchiert und habe ich endlich mal schon was ganz Tolles entdeckt.
Nämlich?
Darüber würde ich ganze Nacht sprechen. Ja. Also genug Material gibt es, aber ganz kurz, wenn ich das zusammenfassen kann. Das war Entspannung. Jeder Lehrer sagt beim Unterricht, entspann dich. Also jeden Tag hörst du. Aber du musst wirklich wissen, was ist wirklich Entspannung ist. Ah. Ja? Mhm. Du möchtest versuchen zu entspannen, aber da ist irgendwas. Ganz hundertprozentige Entspannung hast du noch nicht erlebt. Das habe ich heraus. Das war dieser Grund. Mhm. Und dann musste ich erstmal alles verlernen. Ich wollte alles, also ich habe keine Musik gehört und kein Gesang gehört, nichts. Mhm. Etwa 3 Jahre nichts, um alles zu vergessen.
Verrückt.
Ja, und das hat geholfen. Und dann habe ich nachher wirklich, was ich gelernt habe, damit mit meinem Körpergefühl auch mal zu singen, und das ging.
Da hast du dich mit deinem Körper wieder mehr verbunden oder überhaupt
verbunden. Und dann habe ich kapiert, was da Entspannung Zustand ist. Ja. Und dann auch diese Verbindung mit Boden und dem Körper und so weiter. Aber richtig körperlich. Und da habe ich gemerkt, also da seitdem, dann habe ich dann ganz anderen Blick zum Leben gewonnen. Mhm. Das ist sehr interessant. Also wir sind sehr ehrgeizig, alle haben Wunsch und dann das zu erfüllen, Pläne und Ehrgeiz und Bemühen und dann alles. Durch diese Ehrgeiz, wir merken nicht, was für eine Spannung sich gestapelt wird, im Körper gesammelt wird. Das muss man alles raus, und dann auch mal muss man wirklich diese Gesetz der Natur hören. Mhm. Und wenn wir das wirklich hören können, dann ist es gar nicht so schwer. Zu singen ist ganz Natürliches. Und dann kommt mehr Volumen, mehr Farbe, mehr Flexibilität und so weiter. Das, wir haben diese Technik schon. Wir haben von der Natur her. Aber durch Lernen und Ehrgeiz, Gier, da irgendwie, wir biegen das irgendwie in andere Richtung schief, ne? Und wir merken das nicht. Das ist das Problem. Und in diese 3 Jahre habe ich dann wirklich, durch Verlernen habe ich Wunderbares gelernt. Und deswegen, jemand fragt mich, ja, wenn du deine Leidenschaft Gesang aufgehört hast und dann was anderes zu sagen, vermisst du nicht.
Ja, genau.
Ja, vielleicht das wolltest du auch mal hören.
Ja, genau.
Natürlich vermisse, ja. Aber ich habe nicht in dem Sinne, ich hätte das gemacht, sondern ich habe dadurch Wunderbares gelernt. Und das beeinflusst auch jetzt mein Kochen.
Ja, dazwischen hast du aber auch noch angefangen, Keramik zu machen, 2009, ne?
Ja, ungefähr, ja.
Ja. War das ein Zwischenschritt zum Herd? Würdest du das so sehen?
Genau, das war also absoluter Zwischenschritt als Hobby. Ne?
Ja.
Und wir waren da im Sommer irgendwann in Dänemark, so einen Sommerurlaub gemacht. Und dann auf dem Weg nach Berlin wollten wir unseren Freund in Oldenburg mal besuchen. Und dann in Oldenburg gab es gerade diese Keramikmarkt. Ne? Habe ich da Markt besucht, und dann mein Herz hat irgendwie total geklopft, und dann irgendwas komisches Gefühl hatte ich im Bauch. Und dann kam ich nach Berlin. Was war das? Irgendwas bedeutet. Wenn so mein Bauch sowas sagt, dann ist irgendwas. Dann habe ich ernst überlegt, und ich möchte gerne Keramik mal probieren. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Gehst du jetzt zu einem wunderbaren Lehrer? Lernst du von Anfang an oder machst du ohne Lehrer? Dann habe ich sehr schnell entschieden, nee, ohne Lehrer. Durch diesen Gesang, ich weiß, was das bedeutet. Du kannst wirklich wunderbare Lehrer treffen, aber sonst kannst du wirklich einen sehr langen Umweg machen und Unsinn machen. Dann habe ich gesagt, nee, also diese Keramik sollte mir wirklich Freude bringen, Freiheit schenken. Und deswegen autodidaktisch habe ich entschieden. Dann habe ich gleich ohne Ahnung, Ofen gekauft, Bücher gekauft für Keramik und gelesen und experimentiert und ging kaputt. Aber trotzdem von kaputten Sachen, dann habe ich meinen Weg weiterentwickelt. So dass irgendwie, wie du siehst, und meine Keramik sehen ja so ein bisschen anders aus, ne?
Ja, sehr, sehr wild, beziehungsweise sehr, sehr.
Wild, genau, das ist wild.
Naja, also so sie richtige. Haben so grobe Konturen und wirken, vieles ist auch dunkel, sieht nach Erde aus, sehr genau. Erdig.
Sehr natürlich.
Natürlich, ne? Eigentlich, genau. Aber natürlich trotzdem gestaltet von dir.
Ja, es kann sein, aber habe ich nie vor, irgendwas zu gestalten. Ich lasse kommen. Genau. Und ich plane natürlich, wenn ich ins Atelier gehe, dann möchte ich heute irgendwie so einen Formteller haben, so ungefähr. Aber dann fange ich an, dann passiert ganz, ganz andere Sachen. Und das freut mich sehr, ne? Und diese Überraschung, ne?
Und was wir noch nicht angesprochen haben, aber dein Atelier ist quasi über unseren Köpfen hier im Restaurant, quasi in der ersten Etage, auch ganz offen. Man kann da die Treppe hochlaufen zwischen den Gängen und sich mal bei dir umschauen, was du da so an Keramikarbeiten machst. Das machst du auch immer noch weiter.
Ja, ne? Gerne,
das ist, das ist so. Aber eben 2018 hast du zusammen mit deinem Mann, dem Maler Dirk Eiken, das Nanum eröffnet, das inzwischen ja sogar im Guide Michelin genannt wird. Ohne formale Kochausbildung, oder?
Du richtig.
Autodidakt?
Ja, richtig.
Wie kam es dazu? War das ein Prozess? War das eine logische Entwicklung? Ein Umweg?
Ja, ob das eine logische Entwicklung ist oder weiß ich. Also als dieses Hausprojekt angefangen hatte, damals war ich in Korea als Gastprofessor, 2 Jahre. Und dann rief mein Mann an, wir haben jetzt für das Hausprojekt haben wir jetzt gewonnen und das Haus wird gebaut. Und da unten gibt es wunderbare Gewerberäume. Du wolltest immer mal so ein Keramik-Atelier oder Galerie haben. Wollen wir mal das mal schon reservieren? Und da habe ich ohne irgendwas, ja, machen wir mal. Also telefonisch haben wir so. Ja, und dann das Haus wurde gebaut und dann, was machen wir? Deswegen unser Restaurant, da auf dem Fensterscheibe steht ja immer noch Keramik, Kaffee.
Richtig. Galerie, ja. Keramikgalerie.
So hieß es. Und dann haben wir nur Mittag so eine Lunch, Bibimbap.
Ja.
Nur Bibimbap habe ich angeboten.
Also habt ihr angefangen mit
zwei Stunden Mittag, und dann Kaffee.
Ja.
Das war's. Und dann von Anfang an war und hier immer voll und sehr gut beliebt. Und dann die Leute wollten Abend auch mal hier gemütlich sitzen und Wein trinken und genießen. Und dann, okay, dann wenn ihr wollt, dann mache ich mit. Also nach und nach so. Und dann haben wir Abend auch à la carte, also ein paar koreanische Banale, was ich gerne koche, was ich gerne esse, Angebot.
Zum Beispiel, womit
ging es los? Damals gab es auch, also Bibimbap und dann auch Jajangmyeon und auch Tangsuyuk und also was man im Moment woanders irgendwie leicht kriegt, hatte ich auch nicht so viel, aber angeboten und dann, das wurde mir einfach zu langweilig.
Und man muss ja noch dazu sagen, 2018, als wir damit angefangen haben, als ihr damit angefangen habt, warst du schon in einem Alter, wo andere eigentlich schon
66.
Gehen. 66. Jetzt kann jeder kurz mal ausrechnen, wie alt Ginok vielleicht heute ist. Ich sag's nicht, aber es ist richtig.
Irgendwas sage ich 73, sage ich.
Wird demnächst 74 und steht hier immer noch
jeden Tag. 74, wenn diese Podcast jetzt in der Netz ist, dann vielleicht so 74.
Ja, genau. Also das Ganze hast du gestartet in das zu einem Moment, wo andere schon sagen, ach, jetzt bin ich aber irgendwie schon durch mit meinem Berufsleben. Das war für dich gar keine Option, oder?
Ich habe gar keine Gedanken, keine Ahnung gehabt, wie alt ich war damals. Nur meine Freundinnen haben mich so ein bisschen als Spinner gesagt, du spinnst alle, gehen jetzt zurück und dann du willst diese harteste
Gastronomie,
aber ja. Ich wusste nicht, dass Gastronomie so anstrengend sein kann oder ist. Ja. Hat keine Ahnung gehabt. Also bei uns sagt man ja, wenn man keine Ahnung hat, dann ist man mutig. Ne? Ich war ungefähr so ahnungslose mutiger gewesen.
Und sag mal, was bedeutet Nanum?
Nanum heißt teilen. Du teilst auch Materielles, aber du kannst auch Geistiges und Seliges alles teilen mit anderen. Gute oder schlechte oder traurige und alles teilen. Und wir teilen hier Essen, dabei wir teilen auch unser Geistiges.
Ja, und es wird eine Gemeinschaft, ne? Ja. Lass uns mal über deinen Kochstil reden. Wie kochst du?
Ja, ich habe nicht gelernt. Deswegen, ich habe einfach diese Vorteile ohne vorgeschriebene Gesetze oder Regeln. Einfach, ich kann so kochen, wie ich möchte. Die Freiheit genieße ich. Und ich habe am Anfang versucht immer lecker zu kochen. Das muss lecker.
Das ist ja schon mal nicht schlecht.
Also alle Fälle muss lecker sein. Ja. Aber wenn du immer lecker, lecker, lecker denkst, dann wird er immer dicker, dicker, dicker. Wenn ich jetzt zum Singen, ich möchte besser singen, besser singen, besser singen, dann wird diese Spannung wird staut sich, ne? Ja. Ist beim Essen genauso. Deswegen weiß ich, wenn diese als Sängerin dieser Ehrgeiz Vordergrund ist, du kannst nie glücklich und entspannt sein. Mhm. Beim Kochen ist es genauso. Mhm. Wenn du als Köchin Vordergrund stehst, dann das Essen hat keinen, für mich ist nicht ehrlich.
Ja.
Nicht ehrlich, ja. Weil jeder Lebensmittel, ob wir mal Fleisch benutzen oder Gemüse benutzen, egal, Lebensmittel hat ihre Geschichte und die haben ihre Charakter. Mhm. Wir müssen einfach diese eigentliche Geschmack von Lebensmittel Vordergrund stellen. Mhm. Dafür muss ich ganz hinten sein und dann auch Kommunikation haben, was diese Lebensmittel sagen möchte. Die sind ja auch Lebewesen gewesen, ne? Und deswegen, durch diesen Gesang habe ich gelernt, mich zurückzuziehen und dann auch unterhalten mit Lebensmitteln. Ja? Und daher, und wenn ich mal, also ein Beispiel, Möhren kochen würde, ich möchte gerne Möhren pur darstellen.
Ja.
Einfach probier mal diese Möhren eigene Geschmack, wie das, und das kann auch sehr unterschiedlich schmecken, wie total. Du das kochst. Wenn du presst oder halb kochst oder was weiß ich, roh oder dämpfen oder fermentieren. Okay. Und wie du fermentierst, wirklich sehr, sehr vielfältige Geschmack von eine Möhre kannst du darstellen. Das ist für mich sehr, sehr interessante und auch spannende Sache. Deswegen versuche ich möglichst simpel zu kochen und ich bin nie Vordergrund, ich bin dieser Talentierte, was weiß ich, ja. das darf nicht sein und unsere Gäste sollen wirklich bei uns diese reine, pure Geschmack genießen. Und dann natürlich kann man immer nachher, Möhren hatte so einen Geschmack, aber ich könnte da noch was noch dazu legen. Das ist ein zweiter.
Ja.
Aber wir können von Anfang an nicht Möhren irgendwie als Nebenrolle stellen, sondern wenn ich Möhren hier auf dem Tisch stelle, dann Möhren sollen Hauptrolle sein.
Also ich würde gerne mit dir über zwei Aspekte deiner Küche noch ein bisschen genauer sprechen, nämlich Fermentation und Minimalismus.
Ja.
Sind für mich so die beiden Kernbegriffe, die ich auch aus diesem Menü, was ich bei dir probieren durfte, mitgenommen habe. Wir haben auch ein bisschen schon letztens darüber diskutiert, aber wir wiederholen das nochmal. Mhm. Was ist Fermentation für dich?
Fermentation heißt, das ist wiederum, wir können wieder zurückgehen zu meinem Gesang. Als ich endlich mal diese Gesetze der Natur kennengelernt habe, ich habe nicht so viel zu tun für wunderbare Gesang. Ich lasse einfach Stimme kommen. Und Fermentation ist genauso. Also Fermentation ist klar, durch Fermentation Lebensmittel verändert sich ihren Geschmack und alles. Und das mache ich nicht. Also klar, ich gebe so ein grundsätzlich, also Basis ein bisschen, ja. Salzlake oder was, Sojasauce, ja. Je nachdem, gebe ich. Ne?
Und gibt es Startbedingungen dafür, für die Fermentation?
Genau, unterschiedliche Bedingungen gibt es, aber möglichst pure, also simple Bedingungen gibst du und dann lässt du die Zeit machen und auch die Natur machen. Ne?
Ja.
Und das ist eine spannende Sache. Und natürlich dadurch, wenn du das mehr probierst, dann desto mehr Erfahrung mit Fermentation. Für den Fall mache ich nächstes Mal ein bisschen anders. Und so in dieser Richtung kannst du immer weiteren neuen Geschmack versuchen.
Und Fermentation ist schon auch das Herz der koreanischen Küche, oder?
Absolut. Also wir haben auch sehr lange Tradition mit Fermentation und auch drei Asian Fisch und so weiter. Also Fermentation, also Kimchi ist sowieso. Ja, ja, also alle vegetarische Fermentationen, Fischfermentationen und so weiter, ja, ist schon sehr, sehr gewurzelte, so eine Esskultur, kann man sagen. Ja.
Du bringst diese Fermente ja sehr pur auf den Teller. Man kann schon sagen, minimalistisch. Mhm. Also ich finde das minimalistisch. Warum ist dir das so wichtig, das so viel wegzulassen?
Ich meine, Fermentation, das hat ja mit der Zeit zu tun, auch mit der Natur zu tun, ja? Du kannst nicht so viel, also du kannst auch natürlich mischen. Da kann ich auch Knoblauch reintun und ja, also 10 Zutaten geben und ja, nachher weißt du gar nicht, was du fermentiert hast.
Ja, Mischmasch.
Mischmasch. Also das kann auch eigenen Geschmack. Also ich bin nicht dagegen. Also komplizierte zu Fermentation ist auch gut. Aber momentan für mich ist es sehr wichtig, dass wir diesen eigenen Geschmack von Gemüse oder von Lebensmitteln mal pur und sehr schlicht zu probieren, kennenzulernen. Erstmal das Kennenlernen, dann kann man immer noch weitergehen. Mhm. Und ohne das Kennenzulernen, einfach mal mit hunderte Zutaten, dann du weißt gar nicht, wo dieser Charakter des Lebensmittels ist. Ja? Also diese Wesen, Wurzel, das müssen wir alle erst kennenlernen. Mhm. Und dann kann man immer noch ein bisschen machen. Deswegen, das ist für mich Rezept. Wenn ich ein Gericht entwickle, kommt immer wieder nachher, ey, du hast wieder zu viel Zutaten reingetan. Raus. Ich sage selbst.
Zu dir selber. Okay.
Manchmal probieren und wir unzufrieden, dann denke ich, früher habe ich immer mehr rein, die Zutaten. Mhm,
das passt noch.
Und jetzt ziehe ich raus. Ja. Das raus, das raus und zum Schluss, ich habe vielleicht 2 Zutaten, dann ist okay.
Tofu mit Sojasauce?
Ja, mehr nicht.
Aber wie ist das ein Gericht?
Mit Tofu kompliziert zu kochen ist sehr, sehr einfach.
Mit Tofu kompliziert zu kochen ist einfach.
Einfacher, viel einfacher. Du kannst alle Zutaten reintun, ja, in deine Gaumengeschmack.
Ja. Marinieren, scharf anbraten.
Ja, und dann Curry oder was alles reintun. Nachher weißt du gar nicht, wie dieser Tofu-Geschmack ist, sondern du hast Curry-Geschmack und so weiter. Ja. Dann du hast nicht Tofu gegessen. Gut. Tofu mit Gewürze gegessen. Ja. Und das meine ich, du kannst auch so kochen. Mhm. Als ich diese Tofu angeboten hatte, hatte ich dann wirklich ein bisschen Angst gehabt, wie die Leute reagieren. Ich weiß, dass die Leute Tofu schon dann fade finden.
Also es ist, muss man sagen, wirklich bei dir ein Teller, Tofu mit ein bisschen Sojasauce.
Ein bisschen Sojasauce und dann hausgepresste Sesamöl war das, ganz wenig. Und, ja, und dann habe ich Leute so angefangen, also so homemade Tofu. Ich weiß, dass Tofu sehr fade schmeckt.
Neutral manchmal.
Ja, und aber ich finde nicht fade, sondern Tofu hat schon feinen Geschmack, aber sie hat ganz leise Stimme. Und sie spricht, wenn du irgendwie ohne viel Gewürze nur so pur isst, dann viel später sagt sie, ich bin auch da. Und ich finde die Stimme unheimlich schön und fein. Und ich hoffe, dass du das auch irgendwie so weit merken könntest. So erzähle ich über Tofu, ja. Aber die sind hingerissen.
Ja, die wollte ich sagen, wie reagieren denn die Gäste?
Die reagieren, also ich habe so eine Reaktion nicht erwartet, ja. Und die Leute finden total schön und vor allem unsere Gäste sind total begeistert von nüchterne, also minimalistisch gekochte Gericht, total happy und auch glücklich.
Aber den Tofu, muss man ja auch dazu sagen, den ziehst du jetzt nicht aus irgendeiner Tüte raus und schneidest den
klein.
Nee,
wir machen ja auch selbst, ne? Das ist ganz anders, ne?
Ja,
selbst.
Also wie
einmal in der Woche.
Wie macht man Tofu selber?
Tofu mit Sojabohnen macht man, ne?
Und auch wieder dämpfen.
Genau, also erstmal musst du Sojamilch herstellen, ganz feine Sojamilch. Und dann Sojamilch musst du dann im Topf schon beim Rühren so kochen. Und dann tut man, wie heißt diese Zeug, diese Gerinnungs...
So ein Gerinnungsmittel.
Tut mal rein. Gerade fällt mir der Name nicht. Das passiert mit 74 häufig.
Ja, Freunde.
Manchmal so peinlich, wenn ich mal
zum Aussetzer.
Ja, der zu meinem Gast gehe und dann auch erklären möchte. Und dann fällt diese Quitten, das Wort nicht, was ich immer benutze. Und dann, wie heißt diese Obst? Und dann Nachbar Tisch hilft mir. Und, genau, ja, also und dann das,
rein, dann
ja, ja, und dann muss man dann, aus, genau, ne? Und dann so runterdrücken, also in Form rein und dann so pressen, ne? Und dann abkühlen lassen.
Ja. Und die Sojasauce machst du auch selber, oder?
Ja, das mache ich auch selbst. Sojasauce, Doenjang, Gochujang, Kimchi und also ich fermentiere.
Also weglassen schärft auf jeden Fall die Sinne, ne? Das habe ich auch gemerkt, als ich bei dir gegessen habe. Wenn man sich nur mit zwei Komponenten beschäftigen kann, dann beschäftigt man sich mit denen natürlich mehr, als wenn noch drei Soßen und vier Schäumchen und ein Crunch dabei ist. Das ist so. Klar.
Ja.
Und man kaut es auch länger.
Länger, genau.
Du bist auch Fan von lange kauen.
Ja.
Habe ich neulich in deinem Podcast gehört. Muss man auch noch auf jeden Fall erwähnen. Den Podcast Essen und Sein, den du mit deinem Mann und mit der Caroline Genburg machst, zusammen zu einer Nachhaltigkeitsberaterin für die Gastronomie. Interessanter Podcast, hört auf jeden Fall mal rein. Kauen. Warum ist lange Kauen so wichtig?
Also lange Kauen ist erstmal, sage ich mal, für Gesundheit sehr, sehr wichtig.
Für die Bekömmlichkeit?
Bekömmlichkeit, hast du ja bei uns ein bisschen lange gekaut und dann sicherlich hast du gemerkt, dass dieser Geschmack sich ändert, ne, im Mundraum.
Stimmt, natürlich, ja.
Und dann kommt immer wieder neuer Geschmack raus, ja, und dann also 60 Mal, wir haben früher mal verlangt, 60 Mal zu kauen und niemand hat das geschafft.
Stopp.
Dann haben wir so ein bisschen abgekürzt, aber wenn du mal schon 30 Mal kaust, dann merkst du ganz andere Geschmack. Und dann bei fermentierten Sachen, das ist typisch, die geben ihren Geschmack sehr, sehr langsam ab. Deswegen, das lohnt sich, also aus geschmacklichen Grund und Gesundheit natürlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Diese Amylase, diese unser Spuck hat ja wunderbare diese Verdauungsfähigkeit. Und dann ja, es ist absolut wichtig, diese.
Ja, du servierst diese Teller, du erzählst aber nicht alles zu dem Gericht, ne? Du bist kein Fan von Storytelling, so.
Ich erzähle eigentlich jeder Tisch, jeder Gericht und einfach mal notwendige Sachen, ne? Also nicht, wie ich das gekocht habe und so, das ist unwichtig, sondern warum das damit kombiniert ist und woher das gekommen ist und dann so weiter.
Mhm.
Also möglichst versuche ich kürzer, aber manchmal sage ich mal, das ist ein nordkoreanischer Kimchi, dann fragen die, was ist ein Unterschied zwischen Nordkorean? Ja. Da muss ich erzählen, ne?
Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen nordkoreanischem und südkoreanischem Kimchi?
Genau, wir bieten so nordkoreanische Kimchi und Nordkoreaner, also meine Eltern kommen ja aus Nordkorea, ich bin jetzt mit nordkoreanischem Kimchi aufgewachsen quasi. Mhm. Meine Mutter hat immer im Süden, die Leute benutzen sehr viel fermentierte Fischsoße und dann verschiedene und dann sehr viel Chili-Pulver und also und deftige Gewürze und so. Aber Nordkoreaner, die benutzen wenig oder meine Mutter hat kaum benutzt diese Fischsoße. Sie hat immer so eine magere, sie hat früher immer so diese, wie heißt dieser Vogel, fällt mir wieder nicht, Fasan, damals gab es schon Fasan hat sie gekocht und dann mit diesem Bouillon, Fasan-Bouillon, hat sie Kimchi gemacht, statt fermentierte Fischsoße. Hatte sehr viel Umami-Geschmack, ne?
Ja, viel feiner natürlich.
Ja, und dann auch nicht so viel Knoblauch und auch nicht so viel Chili und daher, und auch nicht so salzig.
Mhm.
Also wirklich sehr gesund eigentlich. Dadurch, wenn diese Kimchi schön fermentiert ist, sehr erfrischend. Ist nicht so kalt, also scharf oder auch sehr intensiv, sondern erfrischend und auch sehr leicht.
Ne?
So was erzähle ich. Ne?
Aber eher kürzer. Du versuchst nicht, die Leute so …
Möglichst kürzer zu machen,
Wie ist es, wenn wir nochmal auf den europäischen Geschmack gucken und auf den … asiatischen/koreanischen Geschmack. Also Es gibt ja schon für die europäische Küche, die französische Küche so als Leitmotiv, die auch viele Regeln vorgibt, viele Strukturen vorgibt, wie eine Soße zu sein hat, wie gewisse Garstufen zu sein haben für Fleisch, für Geflügel und so weiter. Sehr viele Regeln. Ich könnte mir vorstellen, dass die koreanische Küche auch solche Regeln hat. Oder ist sie völlig regellos?
Nein. Also das ist ein großer Unterschied. Klar, hier gibt es auch ein Gericht, du musst ja süß sein und auch so ein bisschen salzig und dann so eine Säure muss sein und dann auch cringe. Mhm. Also da gibt es dann immer, ja, es ist drin. Bei uns ist eher, es ist auch unterschiedlich von Gericht zu Gericht, unterschiedlich, aber nur eins will ich heute sagen, darüber, ich werde jetzt unser Podcast darüber sprechen. Wir haben so einen Geschmacksausdruck, Tambekada. So ein Wort. Okay. Das ist schon eher, das, wie kann ich es erklären? Das ist sehr schwierig zu erklären. Mhm. Erster Blick, wenn da irgendwas Suppe oder sowas ist, kommt nicht sofort. Irgendwie erster Blick, oh, ist nüchtern. Mhm. Irgendwie so ein schlicht nicht aufregend. Zweiter Löffel, kommt ein bisschen noch mehr, aber du kannst noch nicht definieren, ja? Mhm. Irgendwas. Und dann dritte, vierte, und dann kommt immer mehr, du verstehst langsam, warum das so leise, langsam ist. Ah. Du weißt aber noch nicht ganz, dann gehst du nach Hause, zu Hause fällt dir ein, dieser Geschmack wird nicht vergessen, sondern immer wieder ganz, ganz leise. Okay. Dann gehst du irgendwann wieder nochmal dahin, isst du zwei, dreimal dieses Gericht, dann wirst du nachher süchtig von dieser feine, leise, so ein Geschmack, ja, also undefinierbare, und das macht dich oder bringt dich in den Gedanken. Du wirst immer, du forschst beim Essen, weil du nichts definieren kannst. Was ist das?
Und das ist ein, würdest du sagen, das ist ein Ziel, wo die koreanische Küche drauf zuarbeitet?
Also, so eine, also
das ist ein besonders gelungenes Gericht, wenn es das erzeugt, diesen Zustand?
Ist ein Teil, ich meine, in Korea gibt es auch sehr scharfe und deftiges, gibt es schon herzhaftes. Ja. Aber dann andererseits ganz Gegenteiliges, diese wie Tofu, ja, zum Beispiel, so, vielleicht Tofu kann man auch so beschreiben, ja. Mhm. Aber dann gibt es auch andere Gerichte, in dieser Richtung geht, wirklich ganz leise und aber langsam dich süchtig macht und auch dich irgendwie, wie soll ich sagen, beim Essen, du wirst denken, suchen, Geschmack suchen. Mhm. Was für ein Geschmack ist das? Also nicht auf einmal, da bin ich. Ja, so ist das nicht.
Muss man dafür schmecken, neu lernen?
Ich denke ja. Ich denke, man muss bereit sein, nüchternen Geschmack auch zu genießen. Und das haben, glaube ich, Europäer nicht. Das muss selber. Pam, erster Blick, wow.
Ja, in your face.
Ja, aber nee, also in Korea, da gibt es so eine Geschmacksrichtung, da muss man schon, ey, was ist das? Oh, interessant, aber weiß ich nicht.
Aber das heißt ja, schmecken beginnt im Kopf, ne, als Denkarbeit auch.
Ja, weil du nicht merkst, dann fängst du an zu denken, was ist das?
Ja. Und wenn es zu stark schmeckt, denkt man nicht.
Ja, und dann, wow, lecker, ja. Aber dann, das war's dann.
Ja.
Ja. Das ist auch schön. Und wir haben ja auch das. Aber dieser zurückhaltende Geschmack ist schon sehr, also, Koreaner lieben zum Teil. Also nicht alle.
Ja, und wo ist da für dich der Genuss? Also wir sind ja Genuss-Podcast, also genießen. Mhm. Wo genießt man da? Also das könnte jetzt ja auch abschreckend klingen, ein bisschen kompliziert oder, oh, ich will beim Essen gar nicht so viel denken, ich will ja einfach genießen, könnte man ja auch sagen, oder ist das gar kein Widerspruch?
Ich meine, muss man auch definieren, was ist Genuss?
Genau.
Ja, also genießen kann auch unterschiedlich sein, ja. Also Genuss ist ja nicht unbedingt jetzt irgendwie wow, happy, aber dann diese Forschende oder Denkende, das kann auch Genuss sein. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen.
Mhm. Kann man das trainieren?
Ja, sicher, wenn du bereit bist. also die Bereitschaft muss man sonst irgendwie, das ist fade, weg. Mhm. Also zum Beispiel, also von einem Gast kann ich auch erzählen, die lesen unser Programm, ne? Menükarte. Mhm. Und dann sagte jemand, oh, ich esse das überhaupt nicht, da können Sie das mal was anderes geben, ja? Und dann, ja, das kann ich gut nachvollziehen, aber ich habe eine Bitte, nur ein bisschen probieren und wenn es dir immer noch nicht schmeckt, dann gebe ich was anderes. Mhm. Dann mache ich. Dann zum Schluss dachte ich hätte das noch zweite gehabt. Ja. Also sowas kommt immer häufig.
Also die Leute müssen bisschen aus ihrer Komfortzone vielleicht raus.
Wenn sie und dann auch, die haben schlechte Erfahrungen mit bestimmten Lebensmitteln und dann, möchte ich nicht. Ja. Aber das kann auch also ganz anders sein. Ne? Deswegen möglichst ohne diese Vorurteil, also offen sein und dann mal Neues kennenzulernen, das ist schon.
Ich wollte noch kurz mit dir über die Produktqualität sprechen. Ich meine, alle, die Gastronomie heute betreiben, betonen immer, dass sie regionale Produkte verarbeiten, saisonal kochen. Nun sind wir hier, was Fisch angeht, nicht, können wir gar nicht so besonders regional sein und saisonal, klar, kann man sein, aber also wie wichtig ist dir das, wo die Produkte herkommen und wo kommen sie bei dir her? Du hast ja einen eigenen Garten zum Beispiel auch.
Ja, also wir versuchen möglichst in der Nähe von hier so ein Produkt zu kriegen, aber zum Beispiel Fisch, wir benutzen absolut diese also mindestens europäische und auch wirklich kontrollierte Fischerei, also nachhaltige Fischerei, das ist ganz klar. Also zum Beispiel viele andere Restaurants, die Fische, die kommen, weiß man nicht, woher das kommt. Ja? Also sowas vermeide ich absolut, wenn es um Fisch geht. Mhm. Und Gemüse ist genauso. Ne, möglichst in der Nähe und dann auch zum Teil von unserem Garten. Mhm. Und eins, was ich bis jetzt noch nicht richtig geschafft habe, Seetang, was wir jetzt hier anbieten. Seetang ist ja in Korea auch sehr, sehr bekannte Lebensmittel und auch lange Tradition hat es. Und seit 2 Jahren, wir haben so eine Seetang-Kampagne, ne, in Hanum. Ich wollte einfach mal diese Seetang hier mal kennenlernen lassen und dann habe ich einfach mal so eine leckere Seetang nach Berlin aus Korea geschleppt, um erstmal diese Vorurteile mal zur Seite zu stellen. Und ich versuche immer noch in europäische Produzenten diese, was ich anbieten möchte, zu suchen, aber bestimmte Sachen finde ich hier in Europa noch nicht.
Ist Seetang was aus einer Farm kommt oder muss man das wild irgendwo?
Bei uns ist es ein unterschiedlicher, zum Teil so eine wild wachsende Seetang, dann sammeln die das und dann trocknen. Ja, zum Teil auch tauchen und da. Und dann, also ich kann da nur hier getrocknete Sachen bringen, das ist sehr schwer. Und dann auch wenn ich in so ein Jahr, wir gehen einmal nach Korea und in der Zeit, also kaufen wir schon ein, also wenn es um Seetang geht. Ja. Aber ich hoffe in der Zukunft, dass ich in Europa auch vernünftige, leckere Seetang finde.
Wie schmeckt denn leckerer Seetang?
Ist sehr, sehr aromatisch vor allem. Sehr aromatisch und auch vor allem sehr, sehr gesund. Ne? Mhm. Und die Leute müssen kennenlernen und auch offen sein. Seetang ist gut. Seetang ist es ein Abfall. Ne? Wörtlich übersetzt. So eine Vorurteil haben die Tang. Aber das ist ja nicht Seetang, irgendwie nicht so schlimm. Also wirklich, das ist unter Zukunftsmusik, denke ich mal, weil es wirklich umweltfreundlich ist und auch sehr nährstoffreich ist und auch für vegan besonders, und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Nährstoff.
Du hast jetzt auch im aktuellen Menü drin, ne?
Ja.
In dem Salat vorne war.
Im Salat und dann auch in der Suppe und dann auch so ein Teller, Seetang-Teller bieten wir auch an.
Schmeckt schon auch grün, also so frisch Also und nicht irgendwie algig im Sinne von, also schmeckt nicht wie so eine Nori-Alge, finde ich.
Ja, es ist ein unterschiedlicher Geschmack.
Ja. Sag noch mal ein Wort zu dem Dry-Aged Fish. Also du hast hier einen Trockenschrank, in dem nicht Rindersteaks hängen, sondern
Fische.
Fische.
Genau.
Wie geht das? Wieso geht das nicht um?
Also Korea ist eine Halbinsel, ne? Und die, die haben immer in Winterzeit die trockenen Fisch. Also ein bisschen Salz eingelegt und dann trocknen mehrere Monate. Also in Winterzeit mit diesem Seewind, ja? Ja. Und dann in der Nacht die frieren und dann wieder tagsüber so ein bisschen aufgetaut, dann wieder frieren und dann damit dieser Temperaturunterschied mit der Luft wird getrocknet.
Ja. Draußen, oder?
Draußen, ja, ja. Natürlich draußen. Ja. Also Menge Massen. Ne? Mhm. Und dadurch diese Fisch, diese Textur ändert sich und total. Auch Geschmack auch total ändert sich. Und das ist quasi dann, frischer Fisch schmeckt anders als getrocknete.
Kann ich bestätigen. Also man hat vor allen Dingen auch richtig was zu kauen.
Ja.
Plötzlich.
Ja, genau.
Also so ein gut gegarter Fisch läuft ja, da fallen dir die Lamellen so von der Gabel, ist auch toll. Aber das, also die deine Dry-Aged Garnele, da kann man schon, das sind ja auch Snacks eigentlich.
Genau,
ne?
Genau.
Du hast
genau.
Die auch wie so ein Snackteller.
Dann, ja. Und wir trocknen jetzt wieder Pulpo und verschiedene Fisch wiederum, ne? Und dann kann man wirklich getrocknete Fisch bei uns kauen.
Und tust du da noch irgendwas dran? Oder
gar nichts. Nur Salz, so ein bisschen. Salz marinieren. Also nicht so sehr, aber Salz marinieren. Kann man auch unterschiedlich marinieren. Ja. Das ist Kunst.
Leute, wenn euch das interessiert, wisst ihr, wo ihr hinkommen dürft, um das auszuprobieren. Wir sind schon fast am Schluss jetzt.
Schade.
Kommen jetzt in den Service-Bereich. Hinweis auf deinen Podcast Essen und Sein, Perspektiven der neuen Esskultur, den wir einmal im Monat aufnimmst. Da haben wir eben schon gesagt, habe ich jetzt aber nochmal wiederholt. Worum geht's euch in diesem Format?
Ja, unser Podcast ist jetzt, das war ja irgendwie Idee von meinem Mann. Der schreibt auch Newsletter über unsere Kochphilosophie und überhaupt Esskultur. Und wir erklären auch jeden Abend über unser Essen. Aber wir haben noch viel zu sprechen, haben wir Bedürfnis mehr über unsere Philosophie oder überhaupt Esskultur und auch Probleme oder irgendwie. Ja, daher irgendwie Podcast wäre schon gut. Und ja, wir haben gerade jetzt die 7. Folge oder 6. Folge.
Ja. Ja, aber es geht immer weiter, ne?
Ja.
Ja, schön. Ich wollte euch auch noch einen kleinen Hinweis geben in diesem Service-Teil, nämlich einen Hinweis in eigener Sache. Es gibt nämlich eine Premiere anzukündigen am Freitag, 27. Februar, nehme ich den Podcast zum ersten Mal vor einem Live-Publikum auf, und zwar in Berlin im Rahmen des Feinschmecker-Festivals Eat Berlin. Mein Gast ist dann niemand anderes als Berlins einziger Drei-Sterne-Koch, der unglaubliche Marco Müller aus dem Restaurant Rutz wird da sein. Und ihr könnt nicht nur live dabei sein, wenn eine neue Folge eures Lieblingsgenuss-Podcasts entsteht, sondern ihr bekommt auch noch ein Glas aus Marco Müllers letzter Flasche zum Verkosten, zum Mitverkosten. Wahrscheinlich sind es sogar mehr als eine letzte Flasche, sonst kommen wir irgendwie nicht aus, dann wird es eine sehr kleine Pfütze im Glas. Wenn ihr das miterleben wollt, schaut schnell nach Karten unter www.eat-berlin.de. Da gibt's 30 Plätze, also beeilt euch. Ich würde mich sehr freuen, in diesem Abend möglichst viele von euch Stammhörerinnen und Hörern zu begrüßen, mal live zu sehen. Also die letzte Flasche live am Freitag, 27. Februar auf dem Feinschmecker-Festival Eat Berlin. Kommt vorbei, das wird großartig. Cinok ist auch übrigens auf der Eat Berlin vertreten mit einem eigenen Workshop. Ja, vielen Dank, liebe Cinok. Es war wunderbar, mit dir übers Kochen und über die koreanische Küche zu philosophieren. Vielen Dank, dass du dich drum kümmerst, koreanische Esskultur mal jenseits von Barbecue und Bibimbap bekannt zu machen, zu erklären und vor allen Dingen zu einem Genusserlebnis zu machen. Ja, wir haben zusammen deinen selbstgemachten Reiswein. Jetzt muss ich mal überlegen.
Makgeolli? Ja, sehr gut.
Makgeolli probiert, verkostet. Ich nehme jetzt noch mal einen Schluck.
Ja,
zum
sehr schön. Wir haben noch.
Ist anders als beim Wein, noch genauso wie am Anfang. Also der ändert sich jetzt mit der Luft nicht groß geschmacklich.
Ist stabil,
also, ist sehr stabil, sehr vollmundig, schöne Fruchtigkeit, eine Milchigkeit auch, muss man, glaube ich, auch mal zu essen probieren. Hat mich jedenfalls sehr abgeholt, fand ich eine tolle Auswahl. Danke dafür und herzlichen Dank natürlich auch wie immer an euch da draußen fürs Zuhören. Und wie immer gilt, ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Kaut ordentlich. Bis zur nächsten Folge. Okay. Vielen Dank.
Danke, tschüss.